Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Seit Dezember 2018 studieren wir gemeinsam das Johannesevangelium. Und in Bezug auf die tiefen Wahrheiten, die in diesem Evangelium stecken, hat jemand mal gesagt, das Johannesevangelium ist das Buch, in dem Kinder warten können und Elefanten schwimmen. Beides ist möglich. Wir können in der Kinderkirche über Johannes reden, wir können hier über Johannes reden. Ein tiefgründiges Buch. Der amerikanische Prediger und Bibelwissenschaftler Robertson hat gesagt, das Johannesevangelium ist das tiefgründigste Buch der Welt. Und ich möchte noch ein Zitat nennen von einem Professor für Theologie am Princeton Theological Seminary. Erdmann schreibt, im Blick auf das vierte Evangelium, dass dieses vierte Evangelium mehr Menschen bewegt hat, Christus nachzufolgen, mehr Gläubige zum treuen Dienst ermutigt hat und den Theologen mehr schwierige Probleme bereitet hat als jedes andere Buch. Wir nähern uns heute einem dieser Probleme. Und wir brauchen viel Hilfe von Gott her, das zu verstehen. Ich möchte nochmal beten. Jesus, ich danke dir für dieses Buch, das du uns hinterlassen hast, über das du gewacht hast über die Jahrtausende, sodass wir eine zuverlässige Quelle haben. Und dennoch bekennen wir, dass wir damals nicht dabei waren. Wenn du uns heute nicht mit hineinnimmst in das, was war, werden wir nicht viel verstehen. Wir bitten dich, dass du selbst kommst und dein Wort erklärst. Und ich bitte dich wirklich, dass das geschieht heute hier unter uns. Amen. Ich möchte euch nochmal kurz einen Rückblick geben für das, was passiert ist letzten Sonntag. Wer nicht dabei war, vielleicht hilft das euch. Jesus hatte sich den Jüngern sehr besonders gezeigt, als sie auf dem See bei ihrer Fahrt nach Kapernaum stürmische Zeiten erlebt hatten. Ach, wo ist es? Hier. Und er begegnet ihnen auf dem See. Sie sind vom Kurs abgekommen. Und er kommt ihnen entgegen. Sie driften so Richtung Süden, wollten eigentlich mehr in den Norden. Und sie driften ab und Jesus kommt. Und diese Fahrt endete damit, dass die Jünger Jesus als Sohn Gottes immer mehr kennenlernen und ihn auch so anbeten am Ende dieser Reise. Matthäus berichtet davon. Das Volk dagegen, das einen Tag zuvor mit Essen versorgt wurde, circa 15.000 bis 20.000 Menschen, die wurden an diesem Tag auch wieder wach. Sie sind alle noch in Bethsaida. Sie sind immer noch in dieser Gegend. Und was tun die Menschen an diesem neuen Tag, der jetzt anbricht? Sie suchen. Sie suchen Jesus. Und hier steigen wir heute ein. Und ich möchte euch mit hineinnehmen nochmal in die Geschichte, indem wir das lesen in Johannes 6, ab Vers 22. Und ich bitte euch dazu aufzustehen, während wir das Wort Gottes lesen. Ich lese Johannes 6, Verse 22 bis 29. Am folgenden Tag sah die Volksmenge, die jenseits des Sees stand, dass dort kein anderes Boot war als nur eins, in das seine Jünger gestiegen waren. Und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff gestiegen war, sondern seine Jünger allein weggefahren waren. Es kamen aber andere Boote aus Tiberias, nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, nachdem der Herr gedankt hatte. Als nun die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, noch seine Jünger, stiegen sie in die Boote und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn jenseits des Sees gefunden hatten, sprachen sie zu ihm: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich, nicht weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater, Gott, versiegelt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ich kann euch wieder setzen. Wir haben das eben gehört, nochmal in diesem Rückblick, dass selbst die Leute aus Tiberias jetzt in den Norden gerudert sind. Also sie haben schon was auf sich genommen, um Jesus zu suchen. Und sie fahren in diese Gegend, von der sie gehört haben, da ist Jesus, er hat 20.000 Leute versorgt mit Brot, dahin sind sie hingerudert. Und dort angekommen, suchen sie jetzt mit den anderen, ebenfalls Jesus in Bethsaida. Aber sie finden ihn nicht. Und dann setzen sie sich in die Boote, die jetzt auch da oben wieder waren, und fahren nach Kapernaum. Das heißt, wir befinden uns heute in dieser Stadt Kapernaum. Kapernaum war der Ort, wo Jesus gewöhnlich wohnte, wenn er in Galiläa war. Das war sein Ort. Er hatte ursprünglich in Nazareth gewohnt, hat es dann verlassen, um in Kapernaum zu wohnen. Daher beschreibt auch Matthäus, dass Kapernaum eigentlich seine eigene Stadt genannt wurde. Jesus lebte sozusagen sehr oft, sehr viel in Kapernaum. Und viele seiner Wunder tat er in dieser Stadt, in dieser Gegend. Und weil er in dieser Stadt gewohnt hatte, sagte er, sie ist bis zum Himmel dadurch erhöht worden. Aber sie haben nicht geglaubt und sagten, sie wird hinabfahren in den Hades. Matthäus berichtet davon. So viel zu dieser Stadt. Aber jetzt sehen wir hier die erneute Begegnung der Menschen mit Jesus in Kapernaum. Und jetzt beginnt ein Diskurs, ein Gespräch. Und er findet auf dem Weg zur Synagoge statt, in Kapernaum. Auf jeden Fall endet er dort. Machen wir mal einen kurzen Blick ans Ende des Kapitels. Da heißt es, dies sprach er, als er in der Synagoge zu Kapernaum lehrte. Wir waren auf dem Weg, immer weitergegangen und in der Synagoge endete dieses Gespräch. Jetzt sind wir an dem Tag angekommen. Lesen wir, was begann. In Vers 24. Da nun die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, noch seine Jünger, stiegen sie in die Boote und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Das ist mir nochmal wichtig, dass wir das verstehen. Zuerst in der Gegend von Bethsaida gesucht, jetzt suchen sie in Kapernaum. Die Menschenmassen sind begeistert von Jesus, sind beeindruckt und sie suchen Jesus und sie suchen ihn immer wieder. Immer und immer wieder. Um etwas zu sehen von ihm und etwas zu bekommen für sich auf der Suche. Ich habe so gedacht, als ich dieses Wort hier gelesen habe, sie suchten Jesus, wurde ich so erinnert, suchen ist ein ganz, ganz großes Thema für uns alle. Jeder sucht. Wir suchen. Und ich denke, wir können an dieser Geschichte auch einiges wiedererkennen, wie wir Menschen sind, auch 2000 Jahre später. Nämlich, was sind wir? Wir sind Suchende. Wir sind Suchende. Wir haben gesehen, dass Johannes 3 ganze Verse, letzte Woche schon gesehen, 3 ganze Verse aufwendet, um diese Suche ausführlich zu erklären. Sag, oh, Johannes geht auch kürzer. Nein, sie suchen. Sie rudern, sie machen sich Mühe, sie suchen Jesus. Also er möchte uns so das Denken der Leute aufdecken, das sich in ihrer Suche zeigt. Denn sie finden Jesus und wie es sich gehört, als sie ihn dann finden, und wenn man etwas will, dann fängt man an, freundlich zu reden, oder? Macht ihr doch auch so. Ich etwas will, da fängt man nicht plump an und kommt gleich mit einer Forderung. Nein, sie öffnen das Gespräch mit dieser Smalltalk-Frage. Sie fragen, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Gute Gesprächseröffnung, überhaupt nicht verfänglich. Sehr positiv. Man will ja was. Rabbi bedeutet so viel wie mein Meister. Und das war damals grundsätzlich eine respektvolle Anrede für geistliche Leiter im Spätjudentum. So hat man die Leute angeredet, nicht nur Jesus. Und ich nehme das mal vorweg, das Ende des Gesprächs wird nicht so positiv, wie es begann. Am Ende sagen sie, wie kann dieser Rabbi so etwas Unerhörtes lehren? Die waren entsetzt am Ende des Gesprächs. Schau, das ist wie so oft, ne? Wenn man etwas Bestimmtes sucht, ist man anfangs nett, man will ja was, aber wenn es da nicht passt, die Antworten doch ein bisschen anders sind, dann schwenkt so zwischen nett sein, freundlich sein, das oft um in Gegnerschaft. Jesus auf jeden Fall nimmt genau diese Suche seiner Leute jetzt auf und beginnt ein Gespräch mit ihnen. Sie fragen, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Das war ja nett. Aber Jesus geht auf diese Nettigkeit gar nicht ein. Er sagt, ja, ich komme vom See, ich bin da gerade drüber und habe meine Jünger da weggeholt. Gar kein Thema für ihn. Kein belangloser Smalltalk. Jesus geht auf diese Frage nicht ein, wann bist du hierher gekommen, sondern Jesus durchschaut sie in ihren Motiven. Und was sagt er ihnen? Vers 26. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und jetzt kommen wir zu den Motiven. Ihr sucht mich. Ja, wir sind auf der Suche. Aber nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Wahrlich, wahrlich. Wir haben schon mal gesagt, das sagt er öfter. Er meint damit, ich sage euch jetzt die Wahrheit. Was hier passiert, ich sage euch jetzt wirklich, was euer Motiv ist, warum ihr jetzt hier in Kapernaum seid. Ihr sucht mich nicht, weil ihr ein Zeichen gesehen habt oder weil ihr miterlebt habt, dass Gott hier eingegriffen hat, sondern sucht mich wegen einem ganz banalen äußerlichen Grund. Und was ist der Grund? Ich hätte gern ein Frühstück. Das war so klasse gestern, Jesus. Ich hätte ein Frühstück jetzt gerne. Das ist ein Durchschauen der Motive und auch gleichzeitig eine Anschuldigung. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund hier, nämlich aus dem Grund, ihr habt Hunger. Ihr wollt was für euren Leib, für euren Körper, ihr möchtet es nochmal haben. Und das griechische Wort hier für gesättigt wird auch, ich sag mal so, auch für Tiere gebraucht und bedeutet so viel wie, ihr seid voll gefüttert. Voll. Also das heißt, hier waren Menschen, die echte Kandidaten sind für das Wohlstandsevangelium. Wir wollen mehr. Das Zeichen interessiert uns nicht so sehr. Wir wollen mehr essen. Was für uns, fürs Hier und Jetzt. So, weil ich so gedacht habe, es gibt überhaupt nichts Neues. Warum nicht? Weil wir Menschen dahin tendieren. Wir sind so von Natur aus. Mach mich reich, mach mich wohlhabend, mach mich erfolgreich, erfülle alle meine Wünsche, zwar sofort, nimm dieses Leid, mach noch dies und jenes. Und jetzt zum Beispiel hätte ich gerne ein Brunch. Das ist der Grund, ganz banal, nichts Tiefes, nichts Besonderes, weil euer Bauch voll war und das wollt ihr jetzt wieder. Deswegen seid ihr nett, deswegen kommt ihr. Warum sind wir hier? Schaut, dieses Nachreisen nach Kapernaum, dieser Aufwand bei der Suche hatte nicht als Ziel Glaube, Suche nach Gott, Wunsch nach Nachfolge oder Anbetung. Nein, sie wollten ein kostenloses Frühstück. Wir hätten jetzt gerne einen Brunch, Jesus. Wie gesagt, deswegen seid ihr gekommen. Warum tun sie das? Warum suchen sie? Sie haben ein großartiges Erlebnis gehabt. 15.000 bis 20.000 Menschen hat dieser Jesus gespeist mit der Hilfe seiner Jünger. Aber für viele bedeutete das Zeichen selbst gar nichts. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn da 15.000 bis 20.000 Leute da im Gras sitzen, da saßen die meisten so weit von Jesus weg, die haben nicht mal mitbekommen, woher das Brot gekommen ist. Das kümmerte sie auch nicht. Sie waren nur daran interessiert, wieder Essen zu bekommen. Schaut, das ist auf der einen Seite sehr nachvollziehbar, dass das, was uns sehr beeindruckt, was uns fasziniert, dass wir das gerne wiederholen möchten. Das hätte ich gern nochmal. Sie wollten mehr. Was mehr? Was suchten sie? Wollten sie Jesus anbeten wie die Jünger nach ihrer Bootsfahrt auf dem stürmischen Meer? Wollten sie ihn kennenlernen? Wollten sie ihm nachfolgen? Nein, Jesus sagt, ihr wollt ein Frühstück. Ihr wollt einen Brunch, nicht mehr. Und schaut, das ist so ein menschlicher Punkt, den wir erkennen sollten und über den wir auch klar werden sollten. Wir suchen. Jeder sucht, jeder Mensch in Bruchsal sucht. Aber was suchen wir eigentlich? Wo suchen wir eigentlich? Eigentlich suchen wir das, was unserem Leben Sinn und Erfüllung gibt. Wir haben alle Sehnsucht nach Leben. Und diese suchenden Menschen erinnern mich daher an mich und an die Menschen überhaupt, an diese große Suchbewegung, die weltweit ist. Wir suchen alle. Suchen prägt uns alle, weil jeder sucht irgendwas, was über den Tag hinausgeht, das Besondere, das, was bleibt. Wir suchen das. Wir suchen das, was uns erfüllt, was anhält. Wir suchen Frieden, Anerkennung, Geborgenheit. Wir suchen eine Aufgabe, wir suchen den Sinn im Leben. Freude, Glück, ganz alles berechtigte und notwendige Motive, die uns Menschen auszeichnen. Jeder sucht. Da gibt es auch sehr viele Beispiele von Menschen, die sich konsequent und leidenschaftlich auf die Suche gemacht haben nach Leben. Sodass einige Philosophen sogar gesagt haben, das Entscheidende ist gar nicht, dass man findet, sondern was? Dass man sucht. Was ist das für ein Blödsinn? Also mit dieser Aussage kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich will doch finden, was ich suche. Sonst bleibe ich leer. Unser Leben ist kein Versuchsprogramm, es läuft ab, während wir suchen. Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi, so ist es. Kann ich an dieser Stelle eine Frage in die Halle werfen? Wo suchst du? Warum bist du hier? Was suchst du? Was suchen wir auch als Christen? Was suchen wir bei Jesus? Ein Frühstück, Bequemlichkeit, verschone mich vom Leid, ein Weg zum Dauerlächeln, Heilung von Krankheit, Jesus, ich hätte gern, du kannst doch, du bist doch Gott, mach doch. Weil es ist sehr wichtig zu wissen, auch für uns als Gemeinde, was suchen wir bei Jesus? Was sagen wir anderen, was sie bei Jesus finden? Wenn du das selber nicht weißt, könntest du andere in die Irre leiten. Leute, es sieht doch hier so aus, dass es nicht nur wichtig ist, dass wir suchen, sondern auch, wonach? Jesus wusste, warum die Leute ihn suchten. Er kannte ihre Herzen und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und das haben wir sehr oft schon im Johannesevangelium gesehen, dass er die Menschen kannte. Denk mal an die Berufung von Nathanael oder die Frau am Jakobsbrunnen. Ich weiß genau, wie viele Männer du hattest. Er kennt. Und Jesus legt auch hier das menschliche Herz offen. Wir sind hart gegenüber Gott. Wir wollen einfach Hilfe in unserem Leben, im Hier und Jetzt. Wir suchen letztendlich nicht Gott, sondern kostenlose Speise, die mir das Hier und Jetzt erleichtert. Das wird öfter im Evangelium angesprochen, dass viele, sogar die Mehrheit, aus diesen Beweggründen Jesus aufsucht. Nur wenige suchen ihn aus geistlichen Motiven heraus. Das ist unser Problem. Wir sind geistlich tot. Wir suchen nicht Gott. Und Jesus vertieft das, indem er weiter das menschliche Herz aufdeckt. Lesen wir Vers 27. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat der Vater Gott bestätigt. Wir sind auf der Suche nach Bleiben, aber komischerweise sind wir bei dieser Suche sehr diesseitsorientiert. Sehr diesseitsorientiert oder ich fixiert. Wenn man mal genau nachdenkt, selbst bei diesem ganzen Esoterischen oder was wir aus dem fernen Osten an Mystiken und Religionen haben, geht der Blick in uns selbst. Was macht das mit mir? Wie fühle ich mich danach? Unser Blick geht in die falsche Richtung. Hinter all dem Äußeren, das wir suchen, Freude, Anerkennung, Erfüllung, gelingende Beziehung, steckt im tiefsten die Sehnsucht nach was? Nach Ewigkeit. Etwas, das bleibt, etwas, das anhält, auf das ich mich verlassen kann. Etwas, das nicht nur vorübergehend ist. Friedrich Nietzsche, dieser knallharte intellektuelle Zerstörer des christlichen Gedankenguts, der hat gesagt, alle Lust will Ewigkeit. Alle Lust will Ewigkeit. Ich sehe nur ein Gesicht, ich verstehe den Satz nicht. Wenn ich mal Lust habe, wenn ich Freude habe, ich möchte, dass das bleibt. Alle Lust will, dass es permanent ist. Ich will ständig das. Wir Menschen ticken so. Und wisst ihr, was er damit ausgesprochen hat? Genau das, was Jesus hier sagt. Ja, diese Sehnsucht ist in uns. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sagt Jesus, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben. Jesus kennt die tiefste Sehnsucht des Menschen, nämlich zu bleiben. Wirkt nicht, legt doch nicht so viel Kraft in eine Suche, in der es nur um das Hier und Jetzt geht, in der es nur um Brunch geht. Ihr rudert über einen ganzen See, nur um Brot zu bekommen. Eure ganze Anstrengung, nach mir zu suchen, hat ein rein materialistisches Motiv. Jesus tadelt die Menschen für ihre rein materialistischen Vorstellungen vom Reich Gottes. Nun, was will Jesus damit sagen? Ich möchte euch einige Gedanken nennen. Er sagt damit auch uns heute, ihr investiert in die falschen Dinge. Er macht damit deutlich, wir Menschen setzen uns ein für unseren Broterwerb, für unsere Arbeit, für unsere Karriere, für das, was wir brauchen. Und das ist am Ende alles so vergänglich. Speise, die vergeht. Wie sehr setzen wir uns ein für Dinge, die vergänglich sind? Check your life. Wie viel arbeiten wir und schuften wir mit Überstunden für Geld für Dinge, die dann doch vergehen? Und wie schnell vergeht das auch? Ich war mit meiner Frau im Urlaub in unserem Wohnmobil. Herrlich. Was mich jetzt noch daran erinnert, sind die Fotos. Vorbei. Das ist wieder drin. Ihr kennt das. Es ist vergänglich. Ein schönes Ereignis, auf das man sich lange gefreut hat. Wie schnell ist es wieder vergangen? Und Jesus sagt, wirkt nicht für diese Speise, die vergeht. Rackert euch nicht dafür ab. Und das ist ein sehr herausforderndes Wort für mich persönlich und auch für uns alle, weil es uns hinterfragt. Für was wirkst du? Es hinterfragt meinen Lebensstil und es hinterfragt meine Lebensziele. Beides. Und das, wovon wir uns Leben versprechen. Jesus will ja nicht sagen, also macht euch keine Gedanken um Brot, macht euch keine Gedanken um euren Job, um Urlaub, keine Karriere, alles so schnell vergänglich, lasst das, lebt nur für die Gemeinde. Das will er nicht sagen. Im Gegenteil, er lehrt sogar beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Er hat selbst 15.000 bis 20.000 Menschen Brot gegeben. Er weiß, dass wir das brauchen. Das ist doch nicht das Thema hier, wovon er redet. Natürlich will er das, dass wir uns kümmern, dass wir verantwortlich leben. Aber so sieht auch unser Leben hier aus, das wissen wir doch. Also Christen sind schon geerdet. Aber wir leben eben nicht nur hier. Jesus macht deutlich, dass das Entscheidende nicht dieses Äußere ist, dieses Leben hier, das, was nur kurzfristig satt macht, uns kurzfristig Befriedigung gibt. Sondern dass es eine Speise gibt, die ewig ist. Deswegen ist der Sohn gekommen, um das den Menschen deutlich zu machen. Investiert euer Leben nicht in Dinge, die vergehen, die so schnell vergehen, sondern investiert euer Leben in eine Speise, die bleibt bis ins ewige Leben. Die bleibt. Gibt es Ewiges? Ja, wir Christen kennen das. Ja, es gibt Ewiges. Lass es mal sacken, es gibt Ewiges. Wofür lebst du? Es gibt etwas, was meinem Leben Bedeutung über den Tod hinaus gibt. Etwas, was allem hier erst den Sinn gibt. Und Jesus sagt, es ist diese Speise, die bleibt bis ins ewige Leben. Um die kümmert euch zuallererst. Wenn es Gott gibt, dann gibt es Ewigkeit und dann gibt es Bleiben. Bleiben, das ist die tiefste Sehnsucht. Bleiben. Meint ihr, dass dieser Blick, dieser Lifestyle bei allen Christen heute angesagt ist? Dass alle Christen das verstehen, was Jesus hier sagt? Ich glaube nicht. Ich weiß noch, wie oft Eltern auch auf mich zugekommen sind in der Gemeinde und gesagt haben, also sieh zu, dass unser Kind ein bisschen geerdet bleibt, also nicht so viel in Gemeinde, guck, er seinen Job kriegt, seine Karriere und so vorangeht, also halt den Ball flach. Glaub mir, von Natur aus nehmen wir Karriere und gutes Gehalt ernst und Geld und Beziehung. Das ist unsere Natur. Deswegen rudern wir auch über den ganzen See, um das zu bekommen. Unser Blick ist diesseits orientiert. Wenn irgendein Mensch für diese ewige Speise wirkt und arbeitet und da investiert, das ist ein Wunder. Da hat er eine geistliche Sicht vom Leben bekommen. Schaut, ich weiß auch, dass Jesus hier eine Riesenspannung aufzeigt, in der wir ja alle stehen. Ich meine, wir sind alle in den Bezügen unseres Lebens. Wir müssen essen, trinken, wir brauchen Ausbildung, wir brauchen einen Job. Wir brauchen Ruhe, Freunde, Autos, Kunst, Kultur, ist alles okay, das ist unser Leben hier. Das gehört dazu. Aber Jesus sagt auch, wenn ihr nur dafür lebt, wenn ihr nur dafür wirkt, und dieses Wort wirken ist ein sehr, sehr starkes Wort im Griechischen. Er sagt damit eigentlich, euch nur dafür abrackert, nur dafür arbeitet, euch nur dafür hingebt, euer Leben dafür opfert, dafür investiert, dafür Einsatz zeigt, diese Dinge, alle eure Entscheidungen lenken und prägen. Dann bleibt ihr letztlich unbefriedigt und leer. Wirkt für die Speise, die bleibt. Wenn es nichts Ewiges gibt, dann ist alles andere egal. Aber wenn es etwas vom Himmel gibt, dann sagt Jesus, dann such das. Such das, was bleibt. Schaut, das ist auch eine Anfrage an uns. Wie rastlos wirken wir für Speise, die vergeht? Speise steht hier so als Metapher für all das, was wir uns ersehen und was so schnell wieder vergeht. Wir lassen uns ablenken, wie damals bei den Römern. Was war das Schlachtwort der Cäsaren? Brot und Spiele. Brot und Spiele. Dann ist das Volk zufrieden. Das ist alles, was das Volk braucht. Dann bleiben sie ruhig. Ein voller Bauch und Vergnügen. Dann sind die Massen zufrieden. Es bleibt ruhig. Ihr sagt, nein, nicht Brot und Spiele. So läuft die Werbung ab bis heute. Wir nennen es nicht mehr Brot und Spiele. Wir werden gepolt in der Werbung, genau das, Brot und Spiele. Das, was ihr braucht und Vergnügen. Diesseits orientiert ist das. Und wir versprechen uns davon Leben. Und Jesus sagt, nee, wirkt nicht dafür. Das ist viel zu wenig. Wenn das unser ganzer Horizont ist, viel zu wenig. Jesus macht den Menschen damals und uns heute Morgen deutlich, nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es ist wichtig, aber nicht allein. Nicht von Spielen und Unterhaltung allein. Er braucht Speise, die bleibt. Und es geht wortwörtlich darum, diese Speise, was, wie sagt er hier? Zu bekommen. Zu bekommen. Sie wird gegeben. Wem hat er das schon mal gesagt? Also rückblickend auf Johannes. Nicht mit Brot, sondern mit Wasser. Ich gebe dir Wasser, das bleibt ewig. Frau im Jakobsbrunnen. Merkt ihr, wie Jesus irdische Dinge nimmt, mit denen wir zu tun haben, um geistliche Wahrheiten uns deutlich zu machen? Jesus war ein hervorragender Prediger. Das Ewige wird uns gegeben, sagt er. Das Einzige, das bleibt, ist eine Speise, die wir selber gar nicht haben, die wir gar nicht produzieren können, sondern eine Speise, die von der Ewigkeit kommt. Und damit zeigt Jesus diesen Menschen, es gibt viel, viel mehr als dieses Äußere. Viel, viel mehr als Brot und Spiele. Mehr als diese Speise, die wir hier haben können, sondern die Speise, die euch der Sohn geben wird. Diese Speise finden wir nicht auf der Erde. Wir finden sie nicht in uns. Wir finden sie nicht in der Esoterik. Da gibt es kein Mittel, das du in der Apotheke kaufen könntest, das uns so erfüllt, dass wir nicht mehr essen und trinken müssten. Das gibt es nicht. Speise, die bleibt bis ins ewige Leben, über den Tod hinaus. Das möchte Jesus anbieten. Wie? Er möchte es uns geben. Das kannst du dir nicht verdienen, erarbeiten. Wie sagt Jesus hier? Die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn Gott hat mich bestätigt. Das heißt, wer mit ihm verbunden ist, der bleibt in Ewigkeit. Der bleibt. Und das ändert dein Diesseits radikal. Das ändert alles. Und der weitere Diskurs, den wir jetzt verfolgen werden, also nicht heute, aber in den nächsten Wochen, und diese Predigt, die Jesus hält, lässt genau das erkennen, dass dieses Brot, diese Brotvermehrung eine Anwendung ist auf ihn selbst. Was wird er sagen in Vers 35? Das erste Ich Bin-Wort. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin es selbst. Das heißt, nach seinem Wunder der Brotvermehrung predigt Jesus, und zwar lange, länger als ich heute. Und er redet über dieses Thema sehr, sehr intensiv, sehr deutlich, sodass die Leute am Ende völlig irritiert waren. Also Predigt muss nicht immer nur zufriedenstellen, euch zur Ruhe bringen. Sie darf euch auch auffühlen. Bis dahin, dass Jesus seinen Jüngern fragen musste, wollt ihr jetzt auch weggehen? Kommen wir erst noch hin. Jesus gibt also eine Erklärung oder Auslegung seines Zeichens. Das war kein Spektakel, um irgendwie irgendwas Großartiges zu machen. Es hat auf etwas hingewiesen. Deswegen redet Johannes nicht von Wundern, er sagt, es sind Zeichen für eine höhere, größere Dimension, für eine geistliche Wahrheit, für eine geistliche Dimension. Das Volk wollte Brot, aber sie wollten nicht die Wahrheit. Und Jesus wollte ihnen Brot geben und wollte ihnen auch Wahrheit geben, aber sie haben die Wahrheit abgelehnt. Das ist wie bis heute. Wenn du etwas bekommst, was dein Leben leichter macht, gesünder, fitter, was weiß ich, da sind wir alle da. Aber Wahrheit, da diskutieren wir. Schaut, wie ist das? Frage an euch, an uns Christen. Was wirken wir für die Speise, die bleibt bis ins ewige Leben? Wenn die Speise, die ewig bleibt, Christus selbst ist, wie sehr investieren wir in diese Beziehung und in das, was ihm wichtig ist? Nur so macht Gemeindearbeit Sinn.
Sonst machen wir hier nur einen Job und sind auch schnell wieder weg, wenn es zu anstrengend wird. Wenn uns der andere zu anstrengend wird. Wenn ich sehe, wie viel Manpower, Energie Menschen einsetzen für Speise, die vergeht, auch Christen, da bin ich manchmal irritiert, wie blind man ist für das Wesentliche. Und ich bin froh, wenn ich Geschwister habe, die mich auch wieder immer an das Wesentliche erinnern. Meint ihr, ich denke da immer dran. Gemeinde ist so wichtig, weil Gott weiß, wie wir ticken, wo unsere Tendenz hingeht. Wenn wir die Wahl hätten zu investieren in das, was bleibt und das, was vergeht, was würdet ihr wählen? Nicht so schnell sagen, das verbleibt. Check your life. Die Menschen damals hatten Probleme, das zu erkennen oder anzunehmen oder dem weiter nachzudenken. Sie erkannten ihre Abhängigkeit von Jesus nicht. Sie fragen, Vers 28, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Wie Jesus, du wirst geben. Nee, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Wisst ihr, wohin wir tendieren, rein menschlich? Wir wollen es selber machen. Ich gebe doch die Kontrolle nicht ab. Sie haben es nicht verstanden. Wir. Das heißt, es ist möglich, dass sie hier dachten, Jesus meine, Gott würde Werke von ihnen verlangen, um das Ewige zu verdienen, und sie glaubten, sie sind in der Lage dazu. Das ist eine Möglichkeit, diese Aussage zu verstehen. Ich sage euch noch eine andere. Vielleicht geht diese Aussage aber auch in die Richtung. Gut möglich, dass sie in Wirklichkeit zu Jesus sagen, okay, Jesus, du willst uns kein Frühstück machen? Okay, dann gib uns die Macht, es selbst zu tun, dass wir die Werke Gottes wirken können. Merkt ihr, sie konnten an nichts anderes denken als an ihre physischen Bedürfnisse. Das ist unsere natürliche Tendenz als Menschen. Es braucht ein Wunder, dass wir da rauskommen. Wir haben unsere Blindheit noch nicht verstanden im Blick auf geistliche Dinge. An persönliche Befriedigung denken sie durch die Wunder von Jesus. Stille meine Bedürfnisse, gib mir, was ich will, gib mir einen Brunch. Jesus, wir suchen deine Nähe und ein Frühstück. Und wenn du es nicht geben willst, dann hilf uns, diese Werke Gottes zu tun. Das ist das, worum sie ihn bitten. Sie verstehen nichts. Wie so viele heute auch, auf der Suche nach dem großen Glück. Anbetung oder Frühstück? Frühstück natürlich. Und wenn nicht, gib uns die Macht, das zu tun, was du getan hast, Jesus. Damit wir die Werke tun. Schaut, wie oft ist das heute in Gemeinden der Versuch, irgendwie an diese Macht zu kommen, diesen Gott anzuzapfen, und oft wird ermutigt, diese Macht sich zunutze zu machen, darüber zu verfügen. Woher haben wir das Recht? Was Jesus hier in seiner Predigt deutlich machen wird, ist Folgendes. Wir sind völlig hilflos. Wenn er nicht gibt, werden wir nie haben. Wir erkennen unsere Abhängigkeit eigentlich nicht. Und das lehrt die Schrift durchgängig. Und jetzt achtet darauf, was Jesus ihnen antwortet. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist nicht euers. Ihr habt nicht die Kontrolle. Ihr entscheidet nicht. Das ist ein Werk Gottes. Und mit dieser wichtigen Aussage von Jesus möchte ich mich in den letzten Minuten noch mit euch beschäftigen. Ich habe mich eine ganze Woche damit beschäftigt und ich bin zeitlich eigentlich nicht durchgekommen die Woche, wegen dem, was Jesus hier sagt. Also brauche ich euch, um mit mir darüber nachzudenken, okay? Also, ich habe euch gesagt am Anfang dieses Zitat von diesem Mr. Erdmann, Theologe, dass dieses Evangelium mehr schwierige Probleme den Theologen bereitet hat als jedes andere Buch. Ich möchte euch jetzt eins andeuten. Worin liegt hier das Problem? Das Problem liegt darin, dass je nachdem, wie du diese Aussage liest, entweder die Souveränität Gottes deutlich wird oder die Entscheidung des Menschen. Habt ihr diesen Gedankengang verstanden? Das ist wichtig jetzt nur mal für den Anfang. Du kannst mit diesen zwei Augen diese Aussage von Jesus lesen. Jeder liest die Bibel mit seinem Verständnis und seiner eigenen Prägung. Und wir haben mitbekommen, dass wir einen freien Willen haben und uns entscheiden müssen und das jederzeit auch tun können. Komm zu Jesus, komm nach vorne, zeige, dass du glaubst und du bist gerettet. Richtig? Ist das unsere Prägung? Also meine war's. Und Gott wartet dabei passiv auf deine Antwort. Ich habe alles getan, jetzt du. Und dann lesen wir noch irgendeine Bibelübersetzung. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle noch mal kurz deutlich machen, warum ich euch ermutige, wirklich ermutige, zumindest eine wortgetreue Bibel noch parallel zu lesen, wenn ihr eine Übertragung habt oder eine freie Übersetzung. Auch wenn eure freie Übersetzung viel leichter zu lesen und zu verstehen ist. Viele davon sind sehr gut. Aber habt auch eine wortgetreue Übersetzung. Warum? Johannes 6, Vers 29 wird zum Beispiel in der Hoffnung für alle so übersetzt. Nur eins erwartet Gott von euch, ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Ist das nicht einfach zu verstehen? Einfach zu verstehen. Und was zeigt diese Übersetzung? Gott hat jetzt eine Erwartung an dich. Du musst glauben. Also er sitzt und bietet an und erwartet jetzt, dass du glaubst. Jetzt du. Die Neues Leben Bibelübersetzung übersetzt so. Dies ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Geht in die ähnliche Richtung. Mit anderen Worten, das will Gott von euch. Das müsst ihr jetzt tun an Werken. Glauben. Also beides verstehen wir sehr schnell, weil es sich flüssig liest. Das erwartet Gott von euch. Es ist der Wille Gottes. Jetzt du. Korrekt? Kommt ihr mit? Und das ist beides nicht grundlegend falsch, wirklich. Aber die Frage ist, trifft es wirklich das, was Jesus sagen wollte? Hilft uns das, über diese Aussage nachzudenken? Vielleicht mal nicht gleich zu verstehen, sondern nachzudenken. Was sagt Jesus? Denn das Griechische kennt ein Wort für Wille und das Griechische kennt ein Wort für Erwartung, aber hier steht nun mal welches Wort? Werk. Wir kommen von einer Ich-kann-mich-entscheiden-Theologie und das verstehen wir, aber Gott wählt auch seine Worte sehr genau aus, was er uns sagen will. Also wir verstehen den Text sofort nach dieser Version so. Die Menschenmenge fragt, wie konsequent sie Gottes Gebot halten müssen, damit sie Nahrung empfangen können, die Bestand hat und ewiges Leben bringt. Richtig? So. Und die eine Auslegung geht in diese Richtung der beiden Übersetzungen. Jesus antwortet und sagt, das einzige Werk, Anführungsstriche, das ihr tun könnt, ist was? Zu glauben. Nicht nur eure Leistungen, sondern in ihn, in Jesus, den der Vater gesandt und beglaubigt hat. Das ist das Werk Gottes, das steht jetzt im Raum. Und Jesus sagt dir ganz allgemein, dass es Gottes Werk ist, dass es sein Plan ist, sein Gedanke ist, Menschen dieses Ewige durch Jesus zu geben. Sie müssen nur ein Werk tun, das heißt Glauben. Und wenn du mal in der Erklärung der Neuen Testament Janssen-Übersetzung die Erklärung liest, da heißt es auch so im Sinne von, das von Gott geforderte, gebotene Werk ist zu glauben. Gott erwartet und er will, dass sie an Jesus glauben. Okay? Das ist die eine Version. Ich möchte euch eine weitere Auslegung nennen, bei der es sehr wichtig ist, dass hier tatsächlich Werk Gottes zumindest mal in unseren Gedanken ankommt. Und nicht Erwartung und nicht Wille, sondern Werk. Werk Gottes. Wir werden im gesamten Johannesevangelium sehen und erkennen, dass die Souveränität Gottes auch im Blick auf unsere Rettung sehr, sehr deutlich werden wird. Oh, wir werden uns kabbeln in Hauskreisen. Ich freue mich drauf. Es ist möglich hier zu lesen, es ist das Werk Gottes, das ihr glaubt. Das möchte Gott bewirken. Also ist der Glaube an Christus tatsächlich ein Werk, aber von wem? Von Gott. Wer wirkt Glaube? Gott. Zu behaupten, der Glaube entspringt dem menschlichen Willen, würde aus dem Glauben ein Werk von uns machen. Aber Paulus sagt so deutlich, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. nichts, was ihr getan habt. Ich weiß, das fordert unseren menschlichen Verstand sehr heraus. Souveränität Gottes, freie Wille des Menschen. Müssen wir nicht vertiefen, hatten wir in den letzten 2 Jahren genug, aber ihr wisst, in welche Richtung das geht. Als Petrus das Bekenntnis ablegte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, wie lautet die Antwort von Jesus? Das hat er nicht Fleisch und Blut gesagt, sondern mein Vater im Himmel. Er hat diese geistliche Dunkelheit durchbrochen und dir Licht gegeben. Es wird euch gegeben. Darum geht es im Glauben, eine Beziehung zu Jesus zu haben. Und genau das ist das Werk, das Gott in Menschen jetzt wirkt. Das ist das Werk Gottes, dass ihr in den glaubt, den er gesandt hat. So. Jetzt müssen wir über den Text nachdenken. Beides ist möglich. Leute, lass mich das nochmal sagen. Wenn hier, du hier in der Gemeinde bist und eine andere Ansicht hast, eine andere, dass die Entscheidung doch mehr betont wird, dann trennt uns das überhaupt nicht. Wirklich nicht. Niemand wird gerettet, weil er an dieser Stelle die richtige Theologie hat. Das wäre Wahnsinn. Wenn man ein Lebensbild liest von George Whitefield, diesem begnadeten Evangelisten in den USA, und John Wesley, die hatten genau diese beiden Positionen. Whitefield sagt, die Souveränität Gottes. John Wesley sagt, ja, du musst dich aber entscheiden. Und die haben beide im Segen gearbeitet. Ein jeder komme da zu seiner Sicht der Dinge. Der dritte Punkt ist halt meine. Ich kann halt nicht anders. Ich stehe halt hier vorne. Wir finden dann, wenn Gott uns zum Glauben führt, das ist meine Überzeugung. Warum bist du zum Glauben gekommen? Weil du dich entschieden hast oder weil er es gewollt hat? Was würde dir mehr bedeuten? Mir bedeutet, weil er es gewollt hat. Meine Entscheidungen sind so eierig. Wenn ihr mein Leben kennen würdet, alter Schwede. Gott erwählt, Gott rettet, Gott führt Menschen zu Jesus und zum Glauben, und durch den Glauben an Jesus ermöglicht Gott uns den Zugang zum Ewigen. Das ist das Werk Gottes. Also wenn ihr nochmal, wir haben das schon betrachtet in den Versen, wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod ins Leben übergegangen. Wenn wir das so lesen, dann gehe ich auch aufgrund dieser Aussage, aber noch viele andere im Neuen Testament, davon aus, dass es Gottes Werk ist, diesen Glauben zu bewirken. Gott ist nicht passiv und abwartend und flehend, dass wir mal eine richtige Entscheidung treffen. Unser freier Wille wird nie das wollen, was Gott will. Hebräer 12, Vers 2. Jesus ist der Anfänger und Vollender von was? Des Glaubens. Also ich deute euch schon mal vorab an, wie sehr Johannes die Souveränität Gottes betont, im Evangelium, aber auch in seinen Briefen. Abschließend das. Glauben heißt nicht entscheiden, sondern erkennen. Johannes 6, Vers 69, am Ende dieses Kapitels, sagt Petrus, wir haben geglaubt und erkannt. In Johannes 17 betet Jesus, jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Johannes 17, Vers 3, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, was? Erkennen. Das ewige Leben ist Erkennen von Jesus. Erkennen ist dabei keine Entscheidung. Ein Blinder, der plötzlich sieht, entscheidet sich nicht für das Sehen. Er sieht einfach, weil etwas an ihm passiert ist. Wir haben die Dimension unserer Verlorenheit aus dem Blick verloren. Geistlich blind, geistlich tot, da passiert nicht viel. Predige mal einer Leiche. Jemand, der glaubt, ist nicht überwältigt von dem, was er mit seiner Entscheidung Gott Gutes getan hat, sondern davon, was Gott Gutes an ihm getan hat. Johannes 15, Vers 16. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und noch ein Problemtext im Evangelium, Johannes 6, Vers 44, Kapitel 6. Ihr merkt schon, ne? Problemkapitel. Da sagt Jesus tatsächlich, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Glaube ist ein Werk Gottes. Und Johannes zitiert Jesus hier in Kapitel 6, in Vers 37 nochmal. Da sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und warum nicht? Weil er ihm zuvor vom Vater gegeben wurde. Johannes 6, Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Souveränität Gottes. Schaut, der Glaube an Jesus kommt aus Gott. Er ist keine eigene Leistung. Er kann nicht selbst hervorgebracht werden, produziert werden. Er wird gegeben. Glaube kommt aus der Predigt, ja, aus dem Wort Gottes. Das ist keine menschliche Entscheidung, kein menschliches Fürwahrhalten, sondern eine souveräne, göttliche Tat. Könnt ihr staunen über eure Rettung? Wie weit vorher Gott gekommen ist, um euch zu Jesus zu ziehen. Das heißt, es ist eher so herum richtig. Wer aus Gott ist, erkennt das daran, dass er glaubt. Wir müssen ein bisschen nachdenken. Wer aus Gott ist, erkennt das daran, dass er glaubt. Wie auch immer wir diese Aussage von Jesus verstehen, als Erwartung Gottes oder als Werk Gottes, unser Verständnis einigt sich spätestens hier. Jeder, und das glauben wir gemeinsam, findet dann das Leben, wenn Gott uns zum Glauben an Jesus führt und wir dazu Ja sagen. Oh Gott, da treffen wir uns auch wieder. Und hier sind wir an einer Weggabelung. Das Volk erkennt, Das Volk erkennt, dass trotz der Anrede Rabbi Jesus nicht auf ihren Wunsch eingeht, ihnen einen Brunch zu geben. Sie haben das verstanden, heute gibt es kein Frühstück. Und deshalb stellen sie jetzt in Vers 30 eine Forderung, eine weitere Forderung. Da sprachen zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Jetzt reden wieder Einzelne aus dem Volk. Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen? Was hat Jesus bisher gemacht? Könnt ihr noch aufzählen ein paar Dinge? Wasser zu Wein, Gelähmten geheilt. Also all diese Dinge. Merkt ihr, wie wir Menschen ticken? Wir sind blind. Wir sagen, wir wollen sehen. Nein, wir wollen nicht sehen. Damit wir sehen und dir glauben. Merkt ihr, dass es unmöglich ist, einfach so zu glauben, trotz Wunder und Brotvermehrung? Das ist ein brisantes Thema, dem wir uns jetzt nähern. Menschen sehen das Werk Gottes nicht, was er gerade tut. Es ist rein äußerlich, es ist Spektakel. Und wenn ich sehe, wie vielen anderen Religionen auch Zeichen und Wunder passieren, ja, was ist die Quelle? Keine Ahnung, erstmal. Wir sind blind. Von Natur aus sehen wir nicht, was Gott gerade tut. Dass er gerade jetzt in dem Moment zum Glauben ruft. Wir wollen Zeichen. Brunch kriege ich nicht? Okay, mach nochmal ein Zeichen. Sie wollen ein Zeichen sehen. Was wirkst du? Was tust du für ein Zeichen, damit wir glauben? Und deswegen machen wir nächste Woche ein kleines Break. Ich möchte mit euch einen kleinen Exkurs machen und die Frage stellen, was ist mit Zeichen und Wundern? Das Thema wird ähnlich lauten wie dieses Mal. Nur es heißt, wie heißt es heute? Ein Zeichen bitte. Und ich möchte mit euch die Frage stellen, wir müssen wir persönlich und als Gemeinde im Blick auf Zeichen und Wunder denken von der Schrift her. Die Sehnsucht nach Zeichen und Wunder ist heute so aktuell in vielen Gemeinden. Was ist unsere Position als KFB? Und müssen wir noch ein bisschen kämpfen mit dem Thema. Deswegen morgen, also wir werden Vers 30 angucken, aber abgeleitet über Zeichen und Wunder. Puh. Jesus, ich danke dir, dass du uns begegnest in den Begegnungen, die du damals hattest. Und wir demütigen uns vor deinem Wort, weil wir nicht dabei waren, es eigentlich nicht verstehen, es sei denn, dein Geist kommt und erklärt es uns. Und ich bitte dich, dass du das in jedem tust und sie Wahrheit in deinem Wort offenbarst, ob sie uns gefällt oder nicht, ob sie uns irritiert, herausfordert. Mach, was du dir vorgenommen hast. Wir brauchen deine Wahrheit, um leben zu können, um zu bleiben. Und wir bitten dich, dass du uns das weiter erklärst, auch im Laufe der Woche. Danke für den Segen, dass du hier bist. Dass du mit uns gehst und uns ein Wort erklärst. Amen.